ja gestern schon angekündigt. Ne? Dein Buch kam gestern auch an bei mir. Dein neues Buch, Überlebenskampf, Kriegstagebuch aus Nahost, Arye Shahrouz Shalikar. Herzlich willkommen zurück. Ne? Ich freue mich immer, dich zu sehen. Und viele meiner Hörerinnen und Hörer verfolgen dich natürlich auch, kennen dich, hören auch deinen Podcast, den du auch immer noch machst. Nicht mehr ganz so regelmäßig wie früher. Früher hast du es ja jeden Tag gemacht. Dann war es, glaube ich, nur noch alle 3 Tage. Jetzt machst du es einmal die Woche oder immer, wenn du Zeit hast. Einmal die Woche. Reicht ja auch.
Zweimal
sogar. Okay, ich habe die letzten Folgen natürlich auch gehört. Stimmt, da hattest du in Anführungszeichen ein bisschen weniger gemacht. Du bist ja ein absoluter Workaholic. Du liebst es ja, dich mit Arbeit zubomben zu lassen oder sich selber zu schaufeln mit Arbeit. Und du hast ja eben auch mal noch so ein Buch veröffentlicht gerade und da warst du auch noch auf Lesetour. Da haben wir uns leider verpasst. Aber ich möchte mit dir, ich habe dein Buch angefangen gestern zu lesen. Man ist ja sofort drin. Du hast ja so einen Schreibstil, der ist ja sehr, sehr zugänglich. Man ist ja sofort drin. Das ist ja sehr, sehr lebensnah, wie du schreibst. Das ist ja auch in allen deinen anderen Büchern. Das ist ja auch so. Deswegen kann man die einfach innerhalb von ein paar Tagen, kann man die so wegsuchten. Bei dem Buch ist es ähnlich. Es ist halt wieder sehr, sehr einnehmend geschrieben. Aber die Schilderung, ich bin ja noch relativ am Anfang. Das ist ja wirklich erst kurz nach dem 7. Oktober, wo ich jetzt bin, so Anfang November. Und das ist ja nochmal, also dieses Grauen des 7. Oktober ist ja nochmal, wurde mir da nochmal sehr, sehr präsent. So, und das ist für mich als jemand, der in Deutschland lebt, eine ganz andere Nummer. Ich habe ja eine Distanz dazu. Du als Israeli, als in Israel lebender Jude hast es halt gar nicht. So, und das finde ich halt nochmal sehr, sehr eindrücklich. Ich musste es dann weglesen, nicht weil es langweilig ist, sondern weil es einfach so grauenhaft war, das nochmal zu lesen. Zum Beispiel über das Schicksal der Shani Luke. Das, glaube ich, viele schon vergessen haben, wer das überhaupt war. Aber dieses Video ging ja viral zum Beispiel, ne? Wo sie auf diesem Pickup-Truck da von mehreren Terroristen da bespuckt und bedrängt wurde, offensichtlich verletzt ist. Also dieses absolute Grauen, was die ganze Welt sah am 7. Oktober, das beschreibst du nochmal, nicht zu detailliert, aber schon so, dass es einem wirklich nahe geht. Und genau, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es sind ja deine Tagebuchaufzeichnungen, ne?
Ja, also es ist, schau, also wie du selber schon gesagt hast, also ich nehme eigentlich den Leser und die Leserin mit auf eine Reise. Und die Reise ist eigentlich, die Reise beginnt am 7. Oktober. Die Realität durch mich halt wahrnehmen, wie ich sie halt erlebt habe hier vor Ort am 7. Oktober erst einmal als normaler Zivilist, sage ich jetzt mal, ne, hier aus dem Schlaf gerissen, weil irgendetwas passiert und es explodiert und plötzlich der Himmel nicht mehr leise ist und man Vögel hört, sondern Bomben hört. Und dann natürlich am selben Tag dann noch den Anruf von der Armee bekommen habe und somit sich mein Leben auf den Kopf gestellt hat. Ich die Uniform angezogen habe und dann in den nächsten Tagen dann halt auch sogar vor Ort im Süden war. Und also ich beschreibe halt wirklich, ich nehme den Leser mit in diese neue Realität Israels, in die neue Realität des Nahen Ostens, auch in meine persönliche neue Realität. Und 2 Jahre lang, also es ist eine Art Zeitdokument, wenn du so willst, aber auch auf persönlichem Level geschrieben. Und deshalb musste ich beim Podcast ein bisschen runterschrauben, weil 372 Seiten zusammenstellen, das hat schon ein bisschen gedauert und hatte somit so ein bisschen so eine Sommerpause beim Podcast. Bin aber jetzt wieder seit ein paar Wochen richtig schön fleißig am Podcasten.
Genau, ist auch angekündigt, Ahmed Mansour wird dein nächster Gast mal wieder sein. Genau. Und,
genau, das kommt heute. Das kommt gut. Heute. Ja, das wird eine coole Folge.
Ja, das ist perfekt. Dann könnt ihr erst das hören und danach können Sie Aro nochmal hören mit Ahmed Mansour, den ich auch sehr schätze. Ja, dein Buch, es ist jetzt gerade ganz frisch draußen, seit ein paar Wochen, glaube ich, ne? Seit Anfang Oktober kam es oder Anfang September?
Genau, Oktober.
Ja, genau. Und es ist eigentlich, was ich mich mal gefragt habe, Aro, du bist ja, du sprichst ja, glaube ich, 8 oder 9 oder 10 Sprachen. Du bist ja auch international gut vernetzt. Ne? Du bist ja auch ein Botschafter, also du bist ja nicht ein Botschafter Israels, aber du hast mir auch mal erzählt, du reist ja auch, hast dich mit marokkanischen Delegationen getroffen. Du warst, glaube ich, auch schon in Abu Dhabi, hast da mit den Emiratis da ein bisschen abgehangen und auf einmal hört man Hebräisch im McDonald's in Dubai, was war sonst vor ein paar Jahren noch völlig undenkbar war. Also du bist ja auch wirklich sehr, sehr viel unterwegs. Ist dein, also dein Buch, aber deine publizistische Tätigkeit beschränkt sich auf Deutschland, oder?
Naja, schau, also erst einmal zu meinen Reisen in die arabische Welt. Das kam halt in den letzten 8, 9 Jahren, weil ich halt Berater von 2 Außenministern war. Von Israel Katz, der jetzt Verteidigungsminister Israels ist, und von Eli Cohen, der jetzt Energieminister ist. Und ich habe ungefähr 7 Jahre mit diesen 2 Männern gearbeitet und konnte mich halt durch ihren Einsatz halt auch durch die arabisch-muslimische Welt bin ich dann gereist. Und die Situation, die du gerade geschildert hast, von einem McDonald's, wo plötzlich man laut Hebräisch redet, das erzähle ich in meinem Buch Shalom Habibi im Oman.
Ach, im Oman
Also
war das, okay.
genau, im Oman. Und das Krasse, Oman ist ein Land, mit dem Israel ja absolut keine diplomatischen Beziehungen hat. Also eigentlich können Israelis gar nicht nach Oman und Omanis nicht nach Israel. Und das war das absolut Schöne, dass ich halt wirklich als einer der wenigen Israelis es geschafft habe, durch meine Arbeit mit dem Außenminister vor ein paar Jahren dort im Oman zu sein und mit Arbeitskollegen auf Hebräisch in einem McDonald's zu sitzen, überall um uns herum nur Muslime und Araber. Und es war ein schönes Gefühl. Natürlich hat man ein Stück weit Sorge, dass man eventuell irgendwie angegriffen wird, aber das müsste eigentlich das neue Normal sein, ja, dass man. So wie in Israel, wenn du hier unterwegs bist und Arabisch hörst, weil halt 20% der Bevölkerung Araber sind, so könnte es und sollte es eigentlich sein, dass in der arabisch-muslimischen Welt auch Juden und Christen und andere sich frei bewegen können. Also darauf arbeiten wir alle, sage ich jetzt mal, hinaus. Aber ja, meine schriftstellerischen Tätigkeiten beschränken sich auf die deutsche Sprache, weil ich eigentlich, obwohl ich halt viele Sprachen verstehe und auch mag, ja, ich bin ein großer Fan, Italienisch, Spanisch, Französisch, also wer nicht, ja. Ich mag auch die russische Sprache und meine Eltern sind ja aus dem Iran, also Persisch liegt mir auch sehr nah. Aber es gibt keine Sprache, auf der ich einerseits schreiben könnte, wie ich auf Deutsch schreibe. Und mein Deutsch ist jetzt nicht das große intellektuelle Level, aber es ist halt, ist die Sprache, in der ich mich am wohlsten fühle, wenn ich mich äußere und meine Gedanken und Emotionen teile. Und zum anderen natürlich, weil am Ende, ich komme aus Deutschland und nicht aus Spanien oder aus Brasilien. Ich habe die Hälfte meines Lebens in Deutschland gelebt und auch überlebt. Und deshalb als Jude in Berlin-Wedding, worüber ich ja schon in anderen Büchern geschrieben habe, ist das eigentlich der neue Titel dieses Buches, Überlebenskampf, hat nicht nur mit der Realität Israels zu tun, sondern auch mit der Realität der Juden angesichts, also allgemein und der letzten 2000 Jahre und mit Blick in die Zukunft, dass sich da bestimmte Dinge auch nicht ändern werden. Und ich habe das halt auch ein Stück weit selber erlebt, damals auf Berliner Straße oder mein Vater im Iran schon. Und deshalb ist mir die Erzählung auf Deutsch halt wichtiger, weil ich im Endeffekt auch meine alte Heimat irgendwo anspreche.
Ja, das ist ja, das hast du ja auch aufgearbeitet. Es gibt ja das Buch Ein nasser Hund. Es gibt ja auch die Verfilmung. Und ich glaube, im Rahmen dessen haben wir uns, glaube ich, auch mal kennengelernt vor ein paar Jahren. Ich weiß ja noch, wo du das sagst. Ich will mit dir auch noch natürlich noch über die aktuelle Situation und Zukunftsprognosen im Middle East natürlich sprechen. Das ist natürlich immer Pflicht, wenn ich mich mit dir unterhalte, weil du dich sehr gut auskennst. Aber ich weiß noch, wie wir so ein gutes halbes Jahr vor dem 7. Oktober, so 5 Monate ungefähr, saß ich bei dir noch und deiner Familie auf dem Balkon im 15. Stock und hatte Höhenangst und es gab fantastisches Abendessen, weil es war Schabbat, ja, und es wurde sehr gut aufgetischt und ich weiß, ich habe da sehr optimistisch in die Zukunft geblickt, weil ich ja auch das Shalom Habibi Buch gelesen hatte und diese Abraham Accords ist ja auch eine Revolution im Nahen Osten, die stattfand und auch weiter stattfindet. Darüber will ich mit dir auch noch sprechen. Aber der 7. Oktober hat halt schon, also dieses Grauen, was da halt über Israel hereinbrach und auch über, nicht nur über die Juden in Israel, sondern auch weltweit. Das ist ja wirklich, das hat halt sehr, sehr viel zerstört und es hat auch sehr viel Vertrauen zerstört. Ich muss auch sagen, also wirklich die letzten 2 Jahre waren ein Irrsinn sondergleichen. Du hast es zum Teil ja aus der Distanz mitbekommen, aber du bist ja auch immer mal wieder in Deutschland. Von dieser Täter-Opfer-Umkehr, die da stattfand, von diesem völlig wahnsinnigen Genozid-Gefasel, bis hin zu Äußerungen vom Bundeskanzler, dass er das nicht mehr versteht, was Israel da macht und jetzt keine Waffen mehr liefern möchte. Also das ist ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen und aufhören soll mit der kollektiven Masspsychose. Da zeigt sich halt, der Antisemitismus ist ein Wahn. Und das war vor hunderten von Jahren schon so, das war in der NS-Zeit so und es ist bis heute so. Genau, und dementsprechend, ja, ich bin relativ pessimistisch, was die Situation in Westeuropa betrifft, aber ich bin weiterhin relativ optimistisch, was die Situation im Nahen Osten betrifft. Aber du warst ja gerade mal wieder in Deutschland. Du hast dein Buch vorgestellt in mehreren deutschen Städten, hast eine kleine Lesereise gemacht. Du warst auch in Dresden. Ich konnte da leider nicht, aber ich glaube, es waren auch Hörer meines Podcasts waren auch da. Du hast mir doch im Vortrag noch geschrieben, hier, es gibt auch eine Gegendemo, da waren da so 11 Trottel, aber im Saal selber waren irgendwie fast 1000 Leute oder so. Ne? Also das sind ja schöne Momente, wo man auch sieht, es ist halt nicht alle sind verrückt. Ne? Oder
ja,
wie war dein Eindruck? Wie war dein Eindruck diese Reise?
Also genau wie du sagst, also es ist eine halbe so, ja. Also man nimmt ja oft den Pöbel wahr, ne? Und der Pöbel und der Sumpf, der sich auf die Straße begibt und lautstark irgendwie dummes Zeug von sich gibt und eigentlich den ganzen Tag nur am Rumsabbern ist, ja. Das sind ja oft Menschen, die irgendwie, die sind aktivistisch halt ganz klar in einem bestimmten Lager unterwegs. Sie tun einen auf Pro-Palästina, dabei sind sie komplett hinter den Terroristen der Hamas unterwegs, weil wenn sie Pro-Palästina wären oder Pro-Palästinensisch, dann würden sie auf ihren Kundgebungen, würden sie Yihya Sinwar nicht als Helden feiern, der diesen Krieg überhaupt in die Wege geleitet hat und am 7. Oktober-Massaker wesentlich das eigentlich, wenn du so willst, befehligt hat, sondern sie würden Yihya Sinwar und die Hamas als das Problem, zumindest gleichzeitig mit Israel beim Namen nennen, ja, zumindest gleichzeitig, parallel, machen sie aber nicht, sondern es wird immer nur gegen Juden und Israel geschossen und das zeigt, wie fake das alles ist, ja. Es geht ihnen gar nicht um die Palästinenser, es geht ihnen eigentlich nur gegen Juden und Israel, da wird gehörig Stimmung gemacht, aber sehr viele Menschen fallen auf diesen Scheiß nicht rein und das kann ich mittlerweile wirklich mit reinem Gewissen sagen, weil ich das, wie gesagt, nicht nur aus der Ferne wahrnehme oder über hunderte positive Kommentare und Mails, die ich halt tagtäglich bekomme wegen meinem Podcast und allem Möglichen über Twitter und so weiter, sondern weil ich jetzt auch in Deutschland war und wirklich in 8 Städten aufgetreten bin und in jeder Stadt der Saal, wo ich war, rappelvoll war, bis auf den letzten Stuhl, Leute sogar noch sich reingequetscht haben teilweise und an der Tür noch stehen wollten 2 Stunden lang, damit sie irgendwie dabei sind und auch ihre Solidarität zeigen, ja, nicht weniger als das. Während immer draußen, fast vor jeder Veranstaltung, sich mal 11, mal 80 versammelt haben, um gegen die Veranstaltung zu hetzen. Und wenn du dir die größten Verhältnisse anguckst, dann würde ich sagen, habe ich in diesen 8, 9 Tagen in Deutschland ungefähr in allen Veranstaltungen zusammen ungefähr 2000 Menschen gesprochen, gesehen, umarmt und geküsst teilweise, ja. Und draußen, wenn du alle zusammenzählst, kamst du vielleicht auf 250, ja. Und das sind so die Größen, weil manchmal haben wir ein Gefühl, dass der Pöbel irgendwie die Realität regiert. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube nur, dass sie so böser Absicht sind, dass sie halt so aktiv sind, dass du sie halt viel mehr wahrnimmst als sehr viele Menschen, die halt bequem im Leben sind und einfach keine Lust haben, sich auf deren Level hinunter zu begeben. Und du weißt ja, wie es ist. Man sieht es ja auch auf diesen Kundgebungen, wenn du auf der einen Seite den Pöbel hast, der einen auf Pro-Palästina tut und auf der anderen Seite eine Carolina Preisler, die nichts tut, außer nur Bilder von Geiseln in die Luft zu halten. Und du guckst dir an, wen eigentlich Deutschland beschützen muss. Ja, und zwar nur eine Frau, die nur ein Schild in die Luft hängt, ja, ohne irgendjemand anzugreifen. Und du siehst, dass Polizei muss sie schützen. Vor wem? Vor diesen Menschen, die einen auf Pro-Palästina tun. Ihre Einstellung auf deutscher Straße, wie sie sich aggressiv gegenüber Caroline Preißler und überhaupt benehmen, zeigt, was ihr Gedankengut ist, weil genau dasselbe tun sie auch hier im Nahen Osten.
Genau. Es gibt bei den geschätzten Kollegen der Ruhrbarone gibt es ja einen Videomitschnitt von deinem Vortrag in Düsseldorf. Und ich finde, das ist so der Aro, den ich wirklich dafür schätze, für diese Nonchalance, diese Lockerheit, diese Leichtigkeit, weil da gab es ja auch so Störungen im Saal. Ich meine, das muss man sich auch, das war in der Synagoge, ne? Oder in der jüdischen Gemeinde, ne?
In der jüdischen Meinung.
Das muss man sich auch mal reinziehen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, die jüdischen Gemeinden in Deutschland sind relativ alt. So, also, ne, es sind ja viele Spätaussiedler aus dem osteuropäischen Raum, die nach dem Ende der Sowjetunion nach Deutschland kamen. Die sind mittlerweile irgendwie 50 bis 80, würde ich halt sagen, so. Und dann halt die Chuzpe zu haben, sich in einen jüdischen Gemeindesaal zu setzen und da dann irgendwie rumzupoltern und dann da irgendwie so eine Konfettipistole abzufeuern, was halt, also ich meine, wir können halt drüber lachen über diese Trottel. Die sind ja im Video nicht zu sehen, aber dieser Knall ist zu hören. Dann gibt es halt irgendwie eine so eine hysterische Stimme, die dann, na, man kennt, ich weiß auch ganz genau, ohne auch die zu sehen, weiß ich ganz genau, wie die aussehen. Das ist ja immer dasselbe Klientel. Wir kennen das, ne? Wir kennen das. Aus Leipzig zum Beispiel kennen wir es ja auch, ne? Mit 17-Jährigen ganz hysterisch. Diskutieren wollen sie ja gar nicht, sondern nur ihre.
Nee, wollen sie nicht.
Genau.
Diskutieren wollen sie nicht.
Genau, aber das ist halt so, das fand ich halt herrlich. Also, wer das nochmal, das verlinke ich auch hier drunter, wer das mal sehen will, inklusive deines anschließenden Vortrags, das finde ich sehr gut, weil so muss man mit diesen Leuten umgehen. Entfernen, wenn sie nerven, ansonsten drüber lachen. So, und
Ja, du, also weißt du, ich hab danach auch gesagt, weißt du, es waren 4 junge Frauen, die da irgendwie rumgepöbelt haben. Die waren in 20 Sekunden, waren die draußen und fertig, dann war Ruhe im Kasten. Fand ich aber andererseits irgendwo schade, weil, weißt du, wenn diese 4 jungen Frauen, die anscheinend der Partei Die Linken, also teilweise zumindest angehören, wurde mir danach gesagt, wenn die wirklich ein Stück weit noch Respekt und Ehrgefühl hätten und wirklich interessiert wären an einer, an irgendwelchen positiven, sage ich jetzt mal, Entwicklungen, dann würden die doch mit mir versuchen, ins Gespräch zu kommen. Dann würden die doch nicht versuchen, dort in so einem Vortrag, in so einer Abendveranstaltung rumzuschreien, sondern um zu provozieren, sondern sie würden dort bleiben, sich anhören, was ich zu sagen habe und würden dann ihre Fragen und ihre Anmerkungen dann stellen, wo dann 300 andere Gäste entscheiden können, was sie von denen und von mir zu halten haben. Ja, aber dass die nicht imstande sind, auch nur zuzuhören und mal nachzudenken und eventuell dann auch mal ins Gespräch zu kommen, und zwar auf friedliche Weise, ja, sondern immer nur am aggressiven Austeilen sind, ohne die Hamas für irgendetwas zu beschuldigen, das zeigt mir einfach, welches Gedankengut dahinter steckt. Es ist bitter, dass das gerade bei jungen deutschen Männern und besonders auch Frauen, da tut es noch mehr weh, ja, muss ich sagen.
Ja, ich finde, wir haben es ja damals auch erlebt, als wir in Leipzig an einer Schule mal waren. Und ich fand, das ist immer eine Anekdote, die ich immer wieder auch erzähle, weil da gab es auch, das war ja sehr, sehr unangenehm teilweise vom Publikum her, von den Schülern her. Schlimmste war allerdings der Lehrer, alter SED-Kader. Und der unerbittlichste war dann irgendwie auch so ein 17-jähriger deutscher Schüler und ein tunesischer Schüler, der auch da irgendwie so BDS-Bullshit vertreten hat, mit dem hast du dich aber im Nachgang sehr, sehr gut unterhalten. Es gab einen Austausch, einen direkten Austausch, wo es nicht um Israel und Palästina ging, sondern um Religion und Säkularismus und Zweifel am Glaube. Und das war, und ihr habt euch beide die Hand gegeben und ich fand, das war, ja, also so könnte es halt auch sein. Und meine Erfahrung nach die letzten Jahre waren halt, also die unerbittlichsten, die auch gar kein Interesse daran haben, über irgendwas zu diskutieren, weil sie es ja eh wissen, dank der TikTok University und irgendwelchen schwachsinnigen Narrativen, die dann halt, keine Ahnung, in ihren Kreisen gehegt und gepflegt werden, das sind halt tatsächlich dann wirklich meistens Deutsche. Also, ne, das soll jetzt nicht den arabischen Antisemitismus, der sich vor allem ja durch Straßengewalt halt äußert, jetzt nicht schmälern oder kleinreden, aber meine Erfahrungen sind auf jeden Fall, was so dieses hysterische Rumgeschreie betrifft, und dieses auf gar keinen Fall zuhören oder vielleicht doch irgendwo einen gewissen Konsens finden, weil ich weiß ja, du kennst dich ja aus, du weißt ja, jeder, der deine Biografie kennt, weiß, du bist halt unter muslimischen Gangs halt groß geworden im Wedding, das waren deine erbittertsten Feinde, aber es waren auch deine besten Freunde und du sprichst deren Sprache und du verstehst auch, wie sie denken. Und du hast einen ganz anderen Bezug oder einen Zugang zu denen. Das bringt mich jetzt auch zum Nahen Osten, weil das ist nämlich auch so ein Ding. Diese Leute, die sich hingestellt haben oder immer noch hinstellen und rumschreien, die haben keine Ahnung von der Realität im Nahen Osten. Die wissen nichts über Israel, die wissen nichts über Gaza. Die denken ja ernsthaft, die Hamas sei sowas wie eine antikoloniale, feministische Widerstandsorganisation. Also ich meine, das war schon irre zu RAF-Zeiten, als sie da mit der PFLP da agiert haben. Aber die PFLP war immerhin waren sie noch, hatten sie noch einen linken marxistischen Anstrich und die Hamas ist einfach nur eine islamistische Mörderbande im Sollte des Mullah-Regimes im Iran. Also ich meine, wie irre, das war schon in den 70ern irre, aber wie irre muss das heute sein, dass du als Queer for Palestine dann halt, das sind dann deine Helden. Da musst, wie gesagt, das zeugt davon, dass diese Leute überhaupt keine Vorstellung von der Lebensrealität im Nahen Osten haben. Gar nichts. Und da kommst du natürlich ins Spiel. Du lebst vor Ort schon lange, schon seit den frühen 2000ern. Du bist aktiv dort, du bist arbeitest für die Regierung, unabhängig von der jeweiligen Administration, und du bist halt auch Netzwerker und Brückenbauer. Und ich schätze das immer sehr, deine Expertise zu hören, wie es momentan aussieht. Jetzt ist ja das Ceasefire, das Ceasefire Now, was auch 2 Jahre gefordert wurde, jetzt ist eingetreten. Wer hat's umgesetzt? Der böse orange Mann aus auch noch der, ausgerechnet der. Wie geht denn das? Ja, Trump hat's gemacht, so, und seine Administration. So, in Israel wurde es halt gefeiert und in Gaza. Wie ist die Situation gerade in Gaza? Ich meine, wir haben auch die Bilder gesehen, wo die noch übrig sind, die Hamas-Terroristen aus den Tunneln rausgekrochen kamen. Und das Erste, was sie gemacht haben, war erstmal vermeintliche Kollaborateure hinrichten, in aller Öffentlichkeit. Aber ja. wie ist sonst die Situation in Gaza gerade? Hamas versucht wieder an die Macht zu kommen, geht gegen innere Feinde erstmal vor. Und wie ist die Stimmung in der sogenannten Zivilbevölkerung? War man da dankbar oder wollte man auch den totalen Krieg wie Deutschland 1945?
Ja, also schau erst mal, über den Waffenstillstand. So, jetzt. Also weißt du, bevor die Hamas-Schergen im Gazastreifen sich ausgeströmt sind und dort angefangen haben, irgendwelche Andersdenkenden und Oppositionelle oder was auch immer zu ermorden und zu exekutieren, haben teilweise die Hamas-Leute erst einmal ihre frisch gebügelten Uniformen angezogen, die sie ja irgendwie in Tunneln versteckt hielten, weil sie ja die ganze Zeit in Zivil unterwegs waren. Ja, das heißt, Das ist auch so eine absurde Realität. Im Krieg, in Zivil sein und bei Waffen, wo plötzlich Uniformen anziehen, ja, und einen auf breite Schulter tun. Und das ist auch so eine miese Tour, ja, die wir seit 2 Jahren natürlich sehen, wo du halt siehst, dass die Zivilisten im Gazastreifen im Endeffekt von der Hamas eigentlich nichts anderes wert sind als Kanonenpulver sein, ja, für ihre eigene Macht. Und dass das Pro-Palästinenser nicht sehen wollen, ist so, als wenn man irgendwie in so einer Sekte sitzt, wo eigentlich jedes Menschenleben geopfert werden kann für die Sache, ja. Und
Schöne
das ist
Sekte.
das Bittere. Ja, ist eine Sekte, na klar. Und aber dass da so viele deutsche linken Gedankengutes in erster Linie mitmachen bei dieser Sache und sogar Leute, die sich als queer und feministisch, das ist ja der absolute Wahnsinn. Also da merkt man richtig, dass es Menschen gibt, die so krass verblödet unterwegs sind. Das ist so, als wenn die irgendwie auf einem Leuchtturm sitzen, 300 Meter über der Erdoberfläche und überhaupt nicht wissen, was unten passiert. Ja, mit irgendwelchen Gedanken daherkommen, die überhaupt nicht auf die Realität zutreffen. Ja, so Wunschdenken, was aber on the ground eine ganz andere Realität ist. Und die Realität on the ground ist halt nach wie vor problematisch, lieber Philipp, weil am Ende, ja, wir haben in Israel größtenteils natürlich uns gefreut, dass wir jetzt nach 2 Jahren Krieg endlich mal ein Stück weit wieder zur Ruhe kommen, dass Reservisten wieder ein Stück weit wieder in ihr normales Leben eintreten können. Ja, auch ich konnte ja die Uniform irgendwann vor ein paar Monaten ablegen wieder und so ein bisschen wieder zurück in mein normales Leben eintreten. Dass es jetzt, dass die Geiseln, alle lebenden Geiseln rausgelassen wurden, mit der Hoffnung, dass auch die letzten Verbliebenen, es sollten jetzt noch 13 Leichen sein, auf die wir warten, von der Hamas hoffentlich noch rausgegeben werden. Also da muss noch weiter Druck gemacht werden, weil das ist Teil des Deals, ja. Und die Hamas ist wieder am Kaspern und Rumzicken, ja. Aber die spielen ihre Spiele, weil Terroristen können nichts anderes außer Terror machen. Aber da muss der Druck aufrechterhalten bleiben. Und wenn wir jetzt gucken, wie sich die Dinge entwickeln, ist es einerseits, weißt du, wie ich es in all meinen Büchern schreibe, auch im Shalom Habibi, auch im Überlebenskampf, am Ende ist es immer halb volles Glas und halb leeres Glas. Ist immer eine Frage, wie man. Weil es ist nie perfekt und es ist nie kompletter Horrorfilm, sondern es ist immer in between, ja. Und wenn du kurz die Region dir anschaust, hat sich in den letzten 2 Jahren auch sehr vieles ins Positive entwickelt, ja. Also zum Beispiel ist das Atomprogramm und das ballistische Raketenprogramm des Irans wurde von Israel und den Amerikanern natürlich auch um einige Jahre, ich sage jetzt mal, nach hinten geschlagen. Ob das jetzt die finale Lösung ist, darüber kann man diskutieren. Aber es war zumindest schon mal ein Schlag, der dort wehgetan hat. Dass in Syrien der Massenmörder Assad weg ist, ist natürlich auch eine gute Nachricht, weil somit auch der Iran dort an Gewicht verloren hat und die Hisbollah an Gewicht verloren hat und so weiter. Dass im Libanon Nasrallah weg ist und die Hisbollah dort in der Defensive ist, sind auch gute Neuigkeiten. Also viele gute Neuigkeiten. Und wenn du auf die Hamas eingehst und Gazastreifen am Ende, ja, die Hamas ist zwar noch da, aber sie haben ihre Führung verloren. Yihya Sinwar ist weg, Mohammed Sinwar ist weg, Mohammed Def ist weg. Und alle anderen Übeltäter mit sehr viel Blut an ihren Händen sind von Israel erwischt und eliminiert worden, ja. Andererseits jedoch, wenn du dir das halb leere Glas anguckst, dann muss man hier ganz klar beim Namen nennen, all diese ganzen Übeltäter, die sind alle noch da. Die haben sich nicht in Luft aufgelöst, ja. Das heißt, Hisbollah ist immer noch da und will sich wieder neu aufbauen. Das islamistische Regime im Iran ist immer noch da und arbeitet an seinen bösen Dingen nach wie vor, ja. Die Houthis im Jemen sind nach wie vor da und müssen sich jetzt von den Schlägen Israels erholen, aber werden sie. Und auch die Hamas in Gaza und an anderen Orten auf der Welt ist immer noch da, will sich natürlich als führende Kraft der Palästinenser weiterhin sowohl im Gazastreifen irgendwo aufbauen, aber sie sind auch, und das ist eines der Probleme in der palästinensischen Gesellschaft weltweit, sind sie eigentlich die beliebteste Vertretung der Palästinenser. Und das, obwohl oder wegen, je nachdem, wie man es sagen möchte, des Massakers des 7. Oktober. Das ist ja das absolut Krasse, ja. Das heißt, statt dass unter den Palästinensern man versteht, dass diese Hamas für Palästinenser eigentlich nur schädlich ist, wird die Hamas gefeiert in vielen, vielen palästinensischen Gesellschaftsgruppen in der Region, wie auch überall auf der Welt, werden als Helden gesehen, als Widerstandler gesehen. Und das ist die bittere Realität, deshalb halb voll, halb leeres Glas. Der Gazastreifen jedoch, und das sind irgendwo auch gute Nachrichten, ist mittlerweile im Fokus der Amerikaner. Und zwar hat Trump, dein oranger Mann, wie du so sagst, und sein Team haben sich dieser Situation komplett angenommen. Das heißt, Gaza ist für die jetzt so eine Art, ich würde fast schon sagen, eine persönliche Sache, ja, für Trump. Er will sich seinem Land und der Welt zeigen, dass er imstande ist, diese Gaza-Situation zu lockern, da Frieden oder eine Normalisierung der Situation. Deswegen nimmt er sich dieser Sache persönlich an. Und du weißt, wie es ist, wenn du mit Leuten, die sich einer Sache persönlich annehmen und Macht haben, wenn du da irgendwie denen in die Wege kommst und nicht so machst, wie sie wollen. Und da könnte es für die Hamas, falls sie nicht mitmachen wollen, würden, sollten in den nächsten Wochen, könnte das natürlich auch wieder in eine schwierigere Situation gehen, weil die Waffen ruhen nicht zu 100%. Es ist jetzt gerade zwar Waffenruhe, aber wie ich in meinem vorletzten Podcast gesagt habe, Waffenruhe, obwohl die Waffen nicht wirklich ruhen. Also es gibt immer wieder Situationen überall um Israel herum und es braucht nur, dass Trump irgendwie sich angepisst fühlt von der Hamas oder von Erdogan oder von Katar, die natürlich da mit im Boot sitzen auf der Muslimbrüderschaftsseite und nicht das tun, wie die Amerikaner es jetzt gerade wollen, mit pragmatischen arabischen Staaten, die natürlich mit am Start sind, die auch mit Israel Frieden haben, dass dann die Dinge ins Negative laufen. Ich persönlich glaube, dass in den nächsten Wochen tatsächlich die Dinge sich erst einmal positiv entwickeln werden. Also ich glaube daran, dass in den nächsten Wochen noch Leichen rauskommen werden aus Gaza. Ich glaube daran, dass die Amerikaner wirklich dranbleiben werden. Ich glaube daran, dass Erdogan und Katar den Amerikanern beweisen wollen, dass sie imstande sind, die Hamas zum Einlenken zu bringen, ja, als große Brüder der Hamas. Und ich glaube daran, dass Israel tatsächlich im Endeffekt dieser Sache die Chance geben wird, weil auch der Staat Israel, die Gesellschaft, die Politik, die Armee, alle irgendwo auch müde sind von diesem ewigen Gerangele. Aber die schlechten Neuigkeiten zum Abschluss sind, und deswegen auch noch mal kurz auf mein Buch, Überlebenskampf ist eine Situation, wo ich halt beschreibe, am Ende, egal ob es sich jetzt beruhigen wird, egal wie es sich mit Gaza entwickeln wird, mit Blick in die Zukunft, 5 Jahre von heute, 20 Jahre von heute, 50 Jahre später, der Überlebenskampf ist nicht zu Ende, weil um uns herum und auf der Welt gibt es genug Leute, die nicht ruhen werden, solange es Juden gibt und solange es einen jüdischen Staat gibt.
Ja, das ist die traurige Realität. Ich glaube, Hannah Arendt war es, die mal gesagt hat oder geschrieben hat, vor Antisemitismus ist man nur auf dem Mond sicher. Wobei ich glaube, auch das wäre heutzutage wahrscheinlich nicht mehr, würde wahrscheinlich auch nicht mehr stimmen, ne? Aber gut, ich würde jetzt zum Abschluss, hast du noch Zeit, ganz kurz, für ein, zwei
Ja,
Fragen?
klar, natürlich, Philipp,
Sehr
hau rein.
schön, sehr schön. Weil du hast jetzt gerade so viele Akteure und Player angesprochen, weil das ist ja, es ist ja dieser sogenannte Nahostkonflikt, es ist ja nicht nur, ist ja eh, also ist ja eh, der, das ist ja nicht der Nahostkonflikt. Es gibt so viele Konflikte im Nahen Osten, die nichts mit Israel und Juden zu tun haben, aber ihr kennt es natürlich, no Jews, no News, als ob irgendwen von diesen Pro-Hamas-Demonstranten auf der Straße sonst das Schicksal der Menschen im Jemen interessieren würde, aber die Houthis sind dann irgendwie auch eine legitime Widerstandsorganisation. Das ist so irre alles. Aber ansonsten, ja, ich meine, Massaker in Jemen an der Zivilbevölkerung juckt halt niemanden. Oder auch die Situation im Libanon, das finde ich nämlich auch hochinteressant. Du hast gesagt, die Hisbollah ist, ja, das wissen wir alle, Pager und auch das Hassan Nasrallah dann auch nicht mehr unter uns weilt, das sind ja gute Entwicklungen, dass diese Leute nicht mehr in der Lage sein werden, Juden oder Libanesen, die nicht so denken wie sie, halt zu terrorisieren, zu quälen und zu ermorden. Aber du sagst, sie versuchen sich zu rekonstituieren. Und wir wissen, der Libanon ist ein schwacher Staat. Er ist ab Mitte der 70er komplett destabilisiert worden, damals durch die PLO. Und das führte ja dann unter anderem auch mit zum Ausbruch des libanesischen Bürgerkriegs, der 15 Jahre anhielt. Und bis heute ist es ja ein ganz instabiler Burgfrieden, der da herrscht. Aber es ist eigentlich, ist der Libanon kein souveräner Staat. Und dass die libanesische Armee ist eigentlich auch zu schwach, um gegen die Hisbollah vorzugehen. Aber Israel hat natürlich da auch mal wieder Drecksarbeit den Libanesen abgenommen. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie ist denn die Situation gerade eigentlich im Libanon? Ist es so, dass die libanesische Armee jetzt diese Schwäche der Hisbollah ausnutzt und versucht wirklich gegen die Hisbollah vorzugehen und die zu entwaffnen und zu entmachten? Oder sagen die, oder schauen sie einfach nur zu, wie die Hisbollah versucht, sich wieder auf die Beine zu stellen?
Es ist irgendwo auch wieder so eine In-Between-Situation, ne? Sowohl als auch, weil einerseits die Hisbollah natürlich Sie versuchen alles, um im Süden des Libanons, auch an der syrischen Grenze, in der Bekaa-Region und natürlich in ihrer Hochburg in Dachia in Beirut, in der Hauptstadt, wirklich sich wieder neu aufzustellen. Ja, das braucht natürlich Zeit, aber die haben ihre Leute, die haben ihr System. Das sind die Schiiten im Libanon, die größtenteils natürlich mit der Hisbollah verwandt und verbunden sind. Und für die ist das auch, für die Schiiten im Libanon ist die Hisbollah auch ihre Art Polizei. Ja, das heißt, die Schiiten haben ja auch Sorge vor der Mehrheit der Gesellschaft, die sunnitisch sind und wollen deshalb, dass es eine starke Hisbollah gibt, die dann die schiitischen Interessen im Libanon vertritt. Und der Iran natürlich braucht die Hisbollah stark als verlängerten Arm und deshalb ist diese Situation noch nicht ganz geregelt. Gleichzeitig jedoch hat, wie du selber gesagt hast, Israel wieder mal hier ganze Arbeit, ganze Drecksarbeit geleistet. Für den Libanon eigentlich, für die Zukunft Libanons, weil die Hisbollah jetzt gerade in den letzten Monaten oder seit einem Jahr ungefähr, seit Nasrallah erledigt wurde und dort wirklich die gesamte Führung der Hisbollah eigentlich auch in Grund und Boden gebombt wurde, ist die Hisbollah so schwach wie nie zuvor. Ja, also in den letzten 20 Jahren. Und deswegen hat der Libanon jetzt gerade eine Möglichkeit, das Ruder an sich zu ziehen. Und damit meine ich natürlich Youssef Aoun, das ist der neue große und starke Mann, der ehemalige Generalstabschef der libanesischen Armed Forces, der jetzt dort der Regierungschef ist. Und Youssef Aoun hat die Amerikaner hinter sich, hat die Franzosen hinter sich, die wegen damaligen kolonialen Aspekten, sage ich jetzt mal, mit dem Libanon gut verbunden sind und irgendwelche Interessen dort noch haben. Israel steht natürlich auch hinter Youssef Aoun. Und das Spannende ist, dass in Syrien damit, dass Assad weg ist, somit auch dieser Korridor aus dem Iran gebrochen wurde. Also Iran, Irak, Syrien, Libanon besteht nicht mehr, weil die Islamisten in Syrien keine Hisbollah-Freunde sind und somit die syrisch-libanesische Grenze keine Gegend ist, wo man einfach mal so als Hisbollah hin und her latschen kann und Dinge schmuggeln kann, wie man will, weil auf der anderen Seite man teilweise feindlichen Kräften gegenübersteht und somit eigentlich sehr viele Kräfte hier gegen die Hisbollah. Also die Hisbollah ist einerseits irgendwo umzingelt, kann man sagen, aber ob man als libanesischer Staat mit einer Armee, die im Endeffekt, wenn es einer gegen einen geht, oft in den letzten Jahren versagt hat vis-à-vis der Hisbollah, ob die libanesische Armee es schaffen wird, in den nächsten Monaten und Jahren den Hammer wirklich in die Hand zu nehmen, und zwar im gesamten Libanon, auch in den südlichen 300 südlichen Dörfern im Süden des Landes, wo die Hisbollah nach wie vor halt den Chef spielt. Das ist eine Sache, die ich nicht sagen kann derzeit. Es braucht Zeit, es braucht Ausdauer. Es braucht Einsatz und es braucht vor allem, so traurig es klingen mag, immer wieder leider auch israelische Gewalt. Das heißt, aus israelischer Perspektive, solange die Hisbollah nicht ruht und sich immer wieder versucht, irgendwo aufzustellen, greift Israel dort fast täglich im Libanon an, trotz Waffenruhe, um die Hisbollah davon abzuhalten, sich wieder neu aufzubauen.
Jetzt hast du gerade mit Syrien noch einen anderen Player genannt. Ich finde die Entwicklung in Syrien auch hochinteressant. Ne? Assad letztes Jahr ist gestürzt, von der auch extrem geschwächt war, auch unter anderem durch die israelische Kriegsführung gegen die Hisbollah. Und der FIFE aus dem letzten noch, ich habe dazu auch diverse Folgen gemacht mit dem Björn Stritze, und ich habe da auch einen gewissen Optimismus, obwohl man natürlich immer, immer skeptisch sein sollte bei Revolutionen im Nahen Osten. Vor allem dann, wenn ich sowas lese wie gemäßigte Islamisten, was soll das denn sein? Das ist sowas wie die Reformer im Iran. Ja, ja, also die Mullah-Reformer. Mhm. Genau, was für Reformer denn? Also sagen Sie es nicht ganz so offen wie Ahmadinejad, dass sie Israel am liebsten vernichten möchten und den Holocaust leugnen, aber gleichzeitig gut finden. Ja, deswegen sollte man immer sehr skeptisch sein bei solchen Sachen. Aber trotzdem muss man das ja auch an der Realität messen. Und ich sehe es bei dem Al-Sharaa jetzt nicht so, dass das jetzt jemand ist, sobald er das Land im Griff hat, dass er dann sofort Israel angreifen wird. Ich sehe es bei ihm eher so, das mag Taktik sein, vielleicht hat er wirklich auch Interesse dran, irgendwie dieses Land zu stabilisieren und dieses Land wieder aufzubauen. Eine westliche Demokratie, eine westlich-bürgerliche Gesellschaft wird das sowieso niemals werden. Das ist im Middle East, da sind auch die Neocons komplett dran gescheitert mit ihrer Domino-Strategie, mit dem Irakkrieg komplett. Also das ist ein bisschen schwierig, sagen wir es mal so. Aber jedes Land im Nahen Osten, jedes arabisch-muslimische Land, das nicht im offenen Krieg ist mit Israel und nicht offen oder auch verdeckt irgendwelche Terroristen unterstützt, ist jetzt schon mal ein Fortschritt. Und da würde ich interessieren, Al-Sharaa ist vor kurzem auch in den USA gewesen, hat sich unter anderem, ich glaube, mit Chaim Weizmann getroffen. Und das ist ja nicht irgendwer. Und es gab natürlich, glaube ich, viel Kritik, auch aus, wahrscheinlich auch aus Israel oder aus jüdischer, aus, von weltweit von Juden. Aber trotzdem ist auch das ja ein Statement. Da kann man natürlich sagen, ist das Takia oder meint das wirklich so? Was ist deine Einschätzung, was gerade in Syrien abgeht?
Naja, also du hast das auch richtig gesagt. Der Mann ist natürlich auch irgendwo wahrscheinlich ein syrischer Patriot, wenn du so willst. Der will, dass sein Staat, also dass Syrien sich irgendwie stabilisiert, dass es wieder in die richtigen Wege geht. Dafür braucht er, dass die Sanktionen sich, dass die Amerikaner und die Welt irgendwie die Syrien keine Sanktionen erheben, sondern im Gegenteil, dass die Wirtschaft dort wieder ins Rollen kommt und dass die Welt Syrien als gesunden Teil der Staatengemeinschaft anerkennt, auch die Region, auch arabische Staaten, die in den letzten Jahren natürlich unter Assad, ich sag jetzt mal, mit Syrien den Kontakt gebrochen hatten. Und deswegen ist al-Jolani oder Ahmad al-Sharaa natürlich jetzt gerade richtig auf so einer Kampagne, ja, der macht Kampagne, um sich und Syrien als sauber darzustellen. Das ist sowohl Taktik als auch Strategie. Soll nicht heißen, dass er ein großer Fan von Juden oder von Israel oder von irgendwelchen moderaten Muslimen und schon gar nicht von Christen und Drusen und Aleviten und Kurden und sowas ist. Nein, der stellt eine krasse Gefahr dar für alles, was ich gerade genannt hatte. Aber jetzt gerade ist ihm wichtig, dass er Syrien stabilisiert. Und das ist in dem Sinne auch irgendwo eine Chance für die Welt, Syrien hoffentlich mit oder ohne Jolani ein Stück weit in den richtigen Weg zu bringen. Aber Vertrauen kann man diesem Mann aufgrund seiner Vergangenheit und was in Syrien auch in den letzten Monaten so passiert ist in Sachen, dass dort die Aleviten und auch die Drusen immer wieder kurz vor so einer Massenvernichtungssituationen standen, ähnlich des 7. Oktober hier in Israel und bei den Drusen zum Beispiel Israel einschreiten musste, um das Blutvergießen zu verhindern. Das kann uns wieder begegnen in den nächsten Monaten und Jahren. Ja, also es ist das letzte Wort ist dort noch lange nicht gesprochen. Aber ich denke, dass auch al-Sharaa und viele arabische Führer und Muslime auf der Welt sehen, dass Frieden mit Israel am Ende sich auszahlt. Man sieht, dass die Bahrainis und die Emiratis und Marokko, die durch ihre Normalisierung und den Frieden mit Israel natürlich eine Gesellschaft haben, die funktioniert, die nicht im Krieg sich befinden, die auch ganz eng mit den Amerikanern verbunden sind. Am Ende ist es doch das, was die meisten Menschen wollen. Ja? Ein gutes Leben, eine gesunde Gesellschaft, weit weg von Hass und Terror und Kampf und Krieg. Ja? Und deshalb glaube ich daran, dass in den nächsten Monaten und Jahren die Abraham-Abkommen, die Friedensverträge, die ja durch den Angriff der Hamas am 7. Oktober gestoppt wurden, dass wir jetzt bald wieder diesen Weg aufnehmen werden und die Friedensverträge hoffentlich auch Saudi-Arabien erreichen werden und Indonesien erreichen werden, also bis nach Far East, wird hoffentlich Israel in den nächsten Monaten und Jahren das Friedenslager erweitern. Das soll nicht bedeuten, dass das islamische Regime im Iran sich dadurch einschüchtern lassen wird oder dass die Hisbollah dann aufgeben wird, sondern dieses Terrorlager wird bleiben. Das habe ich auch im Shalom Habibi so betont. Aber zumindest ist das Friedenslager breiter aufgestellt. Und das ist hoffentlich eine Sache, die natürlich dann auch den Feind, nicht nur den Feind Israels, weil der Iran, Hisbollah und so sind ja auch Feinde der Saudis und der Emiratis. Also, dass da hoffentlich wir eine Situation erreichen, wo wir wirtschaftlich und sicherheitsmäßig in den nächsten Monaten eine Blütezeit erlebt werden, nach 2 Jahren des Leids in Israel, was ich in meinem Buch auch beschreibe, weil das ja kaum jemand irgendwie mitbekommen hat, weil es ging ja irgendwie immer nur um armes Gaza und arme Zivilisten und arme Kinder und arme Frauen und überhaupt alles nur Arme. Hamas gibt es überhaupt nicht, das ist eine Erfindung, ja. Also, aber niemand hat wirklich verstanden, wie 10 Millionen Israelis die letzten 2 Jahre erlebt haben. Und das ist, was ich in meinem Buch versucht habe zu veranschaulichen, das Leid auf israelischer Seite. Ich glaube, ich habe da ein Zeitdokument geschrieben, chronologisch wie auch emotional, was hoffentlich sehr viele Leser und Leserinnen in Deutschland haben wird, was hoffentlich auch helfen wird, nicht nur Israel zu verstehen, sondern Juden zu verstehen und viele Menschen dann auch irgendwo antreiben wird, gegen Antisemitismus auch auf deutscher Straße sich einzusetzen.
Ja, ich habe es, wie gesagt, noch nicht zu Ende gelesen, aber ich empfehle es trotzdem, wie ich natürlich jedes Buch von dir empfehle, weil ich das immer gerne lese, deine Bücher. Und ich kann es auch nur jedem raten, dieses Buch zu kaufen. Gibt es überall, wo es Bücher gibt, online oder im Buchhandel. Genau, ja. Und ich würde jetzt sagen, das waren eigentlich gute abschließende Worte. Ich freue mich immer, mich mit dir zu unterhalten, auch weil du trotz aller Realität, also trotz der Anerkennung der Realität, die nun mal eben gerade für Israel und für Juden auch sehr viel Leid gebietet und das nicht erst seit dem 7. Oktober, sondern seit 2000 Jahren schon, freue ich mich aber trotzdem immer, dass du einfach diesen grundsätzlichen Optimismus nicht verlierst, weil ich finde das auch wichtig und ich glaube sogar, wenn das mit den Abraham Accords weitergeht, und da bin ich auch optimistisch, dass das weitergeht, weil es ist nicht zerbrochen durch den 7. Oktober und die israelische Kriegsführung gegen die Hamas und ihre Klaköre. Im Gegenteil, es wird ja auch weiter mit den Saudis auch verhandelt und ich glaube, es wird in ein paar Jahren, ist einerseits optimistisch, andererseits aber auch pessimistisch, ich glaube, es wird in ein paar Jahren, wird es für Juden ungefährlich sein, durch Riad zu spazieren. Es ist jetzt schon ungefährlich in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Vielleicht wird es im Oman, wirst du noch öfter Hebräisch hören. Vielleicht ja auch irgendwann in, keine Ahnung, Kuwait oder so oder in Indonesien. Das ist ja nun mal das bevölkerungsreichste muslimische Land, was kaum jemand auf dem Zettel hat. Auch da ist es spannend. Ich habe auch diese Rede von ich weiß gar nicht, wie der heißt, der Präsident, der ja
Ja.
da. Also das war auch eine bemerkenswerte Rede, die er gehalten hat. Ich weiß gar nicht, war das auf der Arabischen Konferenz oder was von den UN?
Nee, das war in der UN,
Meine UN. Aber auch trotz alledem war das eine bemerkenswerte Rede. Und auch da sehe ich vielleicht einen gewissen Umschwung, der da stattfindet. Es wird dauern. Schauen wir mal. Tunesien ist vielleicht auch noch interessant irgendwann für die Abraham Accords und so weiter. Wir werden es sehen. Ich glaube aber, dass halt die Realität hier in westeuropäischen Großstädten, Paris, Berlin, London, das wird ganz, ganz finster werden die nächsten Jahre. Und das wird nicht nur eine Bedrohung für Juden sein, oder es ist ja jetzt schon, die werden irgendwann, wird es noch mehr jüdische Auswanderung geben. Es wird auch, oder es ist jetzt auch schon eine Bedrohung für Schwule, für Frauen, ja, für Muslime, die vielleicht ein bisschen moderater sind, so, das ist, die
Absolut.
sich nicht für den sogenannten Nahostkonflikt interessieren. Auch da gibt es einen internen Druck. Und
Ja.
das wird in den nächsten Jahren im Westen sehr, sehr zunehmen, während ich glaube, der Nahe Osten, der sogenannte Nahe Osten, freier werden wird. Es wird nie westlich-bürgerliche Maßstäbe geben, aber es wird in jedem, wie gesagt, jedes Land, was nicht mit Israel im Krieg ist, sondern im Gegenteil mit Israel wirtschaftlich kooperiert, wo es vielleicht auch sowas gibt wie Holocaust Education, gibt es ja in den Vereinigten Arabischen Emirate. Das ist ein positiver Fortschritt. In dem Sinne freue ich mich natürlich auch weiter auf deine Analysen und Expertisen. Und ja, ich freue mich natürlich auch auf die Folge mit Ahmed Mansur und sage Shabbat Shalom. Kann man das jetzt schon so sagen? Das ist ja eigentlich erst
Ja, kann
abends, ne?
man.
Ja, dann wünsche
Nee,
ich
nee,
dir.
ist heute Abend, das kannst du definitiv sagen.
Ja, dann Shabbat Shalom an dich und deine Familie, lieber Aro, ne? Guten Appetit heute beim guten Schabbat-Essen. Und
Danke, mein Lieber. Und komm uns mal wieder besuchen. Es ist ja jetzt mittlerweile ziemlich ruhig geworden. Also komm gerne vorbei und auch all gerne deine Leserin, deine Hörerinnen und Hörer.
ja,
Ich sag schon Leserin, ne, weil ich so
das
in
sind
meinem
deine.
Buch bin, ja.
Genau.
Aber sind natürlich alle herzlich eingeladen. Wer nach Israel kommt und Lust auf einen Kaffee mit mir hat, da bin ich gerne am Start, ne?
Schnapp dem Auro einfach an und lest sein Buch. In dem Sinne, liebe Grüße
Alles Gute.
und bis bald, ne? Tschüss.
Ciao, mein Lieber. Tschüss.
Ciao.